Der Bergzeit-Podcast ist dein Podcast für mehr Bergzeit. Egal ob neben dem Gipfelkreuz oder auf dem Weg ins Büro. Wir wollen die Berge zu dir bringen. Immer und überall.
Servus zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Beratungsfolge des Bergzeit-Podcasts. Ich bin Jan, euer Bergzeit-Host, und heute geht's ums Thema Skyrunning. Wir wollen Fragen klären wie: Was ist das eigentlich, was für Equipment brauche ich und welche Anforderungen bringt es mit sich? Ja, normalerweise stelle ich euch jetzt an dieser Stelle einen Experten oder eine Expertin aus unseren Bergzeitreihen vor, aber heute ist alles ein bisschen anders, weil es gibt einen kleinen Rollentausch. Mir gegenüber sitzt mein Podcast-Co-Host und Bergzeit-CEO Martin Stolzenberger, an den ich jetzt mal exemplarisch das Moderatoren-Mikro gebe und sage: Martin, vielen Dank, dass du heute Fragen stellen übernimmst.
Ja, hallo Jan und herzlich willkommen hier im Bergzeit-Podcast. Freut mich, dass ich mal wieder Host sein darf. Wie fühlt sich Sonne auf der anderen Seite für dich?
Ja, ist ein ganz merkwürdiges Gefühl. Ist heute wirklich meine Premiere im Bergzeit-Podcast. Also ich durfte schon mal hier und da einen Podcast auch als Gast machen, aber im Bergzeit-Podcast logischerweise noch nicht. Und ich muss echt schauen, dass ich nicht immer wieder so in meine Moderatorenrolle schlüpfe.
Ja, dann lass dich mal überraschen, was ich für fiese Fragen heute dabei habe.
Ich bin sehr gespannt.
Also, heute geht's hier ums Thema Skyrunning. Und als du mich gefragt hast, ob ich den Podcast als Host machen möchte, dann dachte ich mir, ja klar. Und dann im zweiten Augenblick habe ich mir gedacht, verdammt nochmal, was ist eigentlich Skyrunning genau? Weil ich kannte das als Begriff, ja. Aber dann, was es eigentlich genau ist, gar nicht so. Und dann habe ich auch mal bei uns im Unternehmen so ein bisschen rumgefragt. Skyrunning, wer weiß eigentlich genau, was das ist? Und das wissen eigentlich die wenigsten. Und das zeigt ja schon so ein bisschen, dass es so ein bisschen ein Nischenthema auch ist. Warum machen wir einen Podcast über so ein Nischenthema?
Ja, das ist eine ziemlich berechtigte Frage. Und ehrlicherweise haben wir in dem Podcast-Team auch länger darüber diskutiert, machen wir die Folge oder nicht. Und sind dann aber zum Schluss gekommen, es macht schon Sinn, weil dieser Trailrunning-Sport allgemein, der wird einfach immer größer. Der hat über die letzten Jahre ein richtiges Wachstum hingelegt und es dauert auch noch an. Und jeder Sport, der immer mehr wächst, bildet automatisch Nischen aus. Und wir sehen es beim Trailrunning gerade ganz krass. Also jetzt ist ja vor kurzem auch erst dieses Gravel-Running entstanden. Da bringen Marken eigene Produkte dafür raus, also eine komplett eigene Linie, die sich dann auf Gravel-Running bezieht, was ja dann einfach quasi Laufen auf Forstwegen mehr oder weniger ist. Und Skyrunning ist auch eine Nische davon, aber eben eine sehr große Nische. Also ich habe mal ein bisschen recherchiert, wenn du alle Veranstaltungen, die offiziell irgendwo gelistet sind, als Sky Races zusammennimmst, dann sind es mehr als 100 Events im Jahr, die offiziell als Sky Race gelten, mit dementsprechend hohen Teilnehmerzahlen. Also heißt, es ist eine Nische, aber eben eine sehr große Nische, die auch schon sehr, sehr lange da ist. Und deswegen bin ich der Meinung, hat es auch eine Berechtigung, mal erklärt zu werden.
Ja, ich glaube, bevor wir da vielleicht tiefer eintauchen, was du da auch machst oder was es damit zu tun hat, vielleicht schon nochmal so zu erklären, was Skyrunning eigentlich genau ist. Wie ist denn jetzt die genaue Abgrenzung zu Gravel oder zum Trailrunning-Trend, den es so letzten Jahre so genau gab? Also wie definiert sich denn eigentlich Skyrun?
Ja, das ist echt eine ziemlich umfangreiche Frage und dementsprechend auch eine etwas umfangreichere Antwort. Aber grob gesagt kann man sagen, da laufen, wo andere bergsteigen. Also ich glaube, da kann man sich es auch am bildhaftesten vorstellen. Wahrscheinlich ist es trotzdem so, wenn du 5 Leute fragst, die in dem Bereich unterwegs sind, bekommst du auch 5 verschiedene Antworten, was dann den Detaillierungsgrad angeht und wie genau die Abgrenzung ist. Es gibt allerdings die International Skyrunning Federation, also ein Dachverband dafür, die haben eine eigene Weltmeisterschaft und die haben irgendwann mal 5 ganz konkrete Regeln runtergeschrieben, die quasi Sky Races definieren. Also die erste Regel ist, die Strecke hat eine durchschnittliche Mindeststeigung von 6% über die gesamte Streckenlänge. Die zweite Regel, mindestens 5% der Streckenlänge müssen eine Steigung von 30% haben oder steiler. Die Kletterpassagen, die da drin sind, dürfen den zweiten Schwierigkeitsgrad nicht überschreiten. Finishzeit unter 16 Stunden und der Asphaltanteil ist unter 15%. Und ich glaube, wenn man die Regeln sich mal anhört, dann wird einem relativ deutlich bewusst, dass einfach das technische Gelände, in dem man läuft, der größte Unterschied ist. Und dann wahrscheinlich auch die größte Abgrenzung zu den anderen Laufsportarten.
Verstehe, ich glaube, mit dieser Beschreibung laufen da, wo andere bergsteigen, trifft es wahrscheinlich am besten.
Am leichtesten, ja.
Das heißt, dann kann auch mal eine Klettersteigpassage drin sein zum Beispiel oder so?
Ja, genau. Du hast dann teilweise bei den Rennen auch Klettersteigpassagen drin, da hast du dann teilweise auch eine Helmpflicht. Also ich laufe jetzt in 2,5 Wochen beim Kaiserkrone Trail, da quasi das Sky Race. Und da geht von quasi der Nordseite auf den Chefauer, geht dein Klettersteig auch hoch. Und der ist dann Teil des Rennens und da ist dann auch offiziell Helmpflicht, wo dann Bergwachtler stehen und auch kontrollieren, dass du da den Helm anziehst, bevor du dich dann da halt schnell weiter fortbewegst.
und hat dann aber keine Höhenmeterangabe. Also man sagt, das muss oberhalb von 2000 Meter sein, so eine Regel gibt es nicht.
Die ist zumindest nicht offiziell runtergeschrieben, soweit ich weiß, aber die meisten Sky Races finden irgendwo oberhalb dieser Grenze statt. Und das ist aber auch der Punkt, wo ich sage, hey, ich finde die Abgrenzung zum Trailrunning irgendwie so schwer, weil für mich ist Trailrunning eher der Überbegriff und dann gibt es verschiedene Unterkategorien und Skyrunning ist eine davon, weil du fährst dann nirgendwo mit der Gondel hoch auf über 2000 Meter, startest dann da und sagst, jetzt bin ich ein Skyrunner, sondern du fängst ja irgendwo meistens trotzdem im Tal an, läufst hoch und bist dann irgendwo halt in einem technisch anspruchsvollen Gelände. Auch wenn man sich die ganzen FKT-Projekte anschaut, also diese Fastest Known Times, diese Speed-Projekte, Zermatt, Matterhorn, Zermatt oder Jubiläumsgrad, also Zugspitze, Alpspitze. Da fährst du auch nicht mit der Gondel hoch und startest dann an der Zugspitze, sondern du startest unten in Greinau und läufst dann übers Höllental auf die Zugspitze, den Grat und über die Alpspitze quasi einfach wieder runter. Deswegen ist es ja einfach immer eine Kombination aus Trailrunning und weiter oben dann Skyrunning.
Verstehe. Aber jetzt mal zu dir. Mhm. Wie bist du eigentlich so zum Skyrunning gekommen? Weil, wie man ja hört bei dir, kommst du eher aus dem Fränkischen sozusagen, also eher so ein bisschen hügelig im besten Fall vielleicht noch.
Ja.
Passend ja eher zum Gravel-Running oder vielleicht Trail-Running, wo so ein bisschen Waldwege sind und so weiter. Aber definitiv wahrscheinlich von klein auf kein Skyrunning. Also wie bist du so gekommen? Was war so dein Zugang?
Ja, das stimmt. Das ist eine berechtigte Frage. Ich glaube, ich würde sagen, ich komme tendenziell einfach eher halt aus dieser Bergsteiger-Ecke und weniger aus dem Laufsport. Also klar, ich habe auch einfach irgendwann mit dem Trailrunning angefangen, aber eben mit diesem Bergsteiger-Background und nicht mit dem Laufsport-Background. Und ich glaube, diese zwei Seiten gibt's da immer so ein bisschen. Also es gibt ganz viele, die aus dem klassischen Laufsport kommen, teilweise auch Leichtathletik auf der Bahn und dann einfach irgendwann merken, hey, es macht Spaß, auch nicht Asphalt oder Halle zu laufen. Und die rutschen dann so ins Trailrunning. Oder es gibt eben ja die Leute, die aus dem Alpinen kommen und dann sagen, hey, ich habe aber Spaß daran, mich einfach schnell fortzubewegen oder mir macht Laufen auch einfach Spaß und rutschen dann so in das Trailrunning rein. Und das war bei mir dann einfach eher der Fall, dass ich übers Klettern und Bergsteigen das dann irgendwann halt mit dem Trailrunning kombiniert habe.
Kann ich ganz gut auf mich übertragen, so aus dem Alpinen kommen, weil ich bin ja sozusagen als Kind schon Alpinklettern gewesen und komme eher aus dem Klettern.
Ja, ja.
Und von dem her gab es da immer den Zustieg. Und für uns war das natürlich immer so das Unliebsame, weil man musste irgendwie möglichst schnell raufkommen und möglichst schnell auch wieder runterkommen. Wir hatten dann ganz leichte Schuhe dabei und so weiter. Und deswegen fühle ich mich da wahrscheinlich auch immer ganz gut abgeholt, ganz zu Hause in so einem Gelände.
Ja, und ich glaube, das ist ja das Lustige bei diesem Thema, was ist Skyrunning? Hey, ganz ehrlich, du als Jugendlicher, der einen sauschnellen Zustieg irgendwo zu einer Alpinkletterroute gemacht hat, warst du wahrscheinlich auch schon zum Teil halt Skyrunner. Also nur damals hat es halt wahrscheinlich einfach noch keinen Namen. Du bist halt schnell zugestiegen und schnell wieder abgestiegen. Aber deswegen meine ich, es ist sehr schwer, da jetzt quasi ganz spezifisch was festzulegen.
Am liebsten die Schotterfelder runterrutschen.
Ja, so Geröllabfahrten, oder?
Geröllabfahrten, da ist man maximal schnell, wenn man Lust drauf hat. Aber nimm uns doch mal mit auf so einen Skyrun. Also wie läuft das ab? Wie bereitest du dich da drauf vor? Wie ist es dann an der Startlinie? Bist du dann ganz vorne mit dabei? Oder wie läuft es dann genau ab? Nimm uns mal kurz mit.
Mhm. Also zuerst mal muss man sagen, es kommt natürlich darauf an, mache ich das gerade in dem Rahmen von einem offiziellen Rennen oder mache ich das einfach gerade als freies Projekt für mich, beispielsweise in so einem Fastest Known Time Projekt oder einfach nur, weil es mir selber Freude bereitet.
Ja, nehmen wir uns mal auf so ein Rennen mit. Ich glaube, das ist
auch so ein Rennen?
Ja, das ist, glaube ich, am spannendsten.
Okay. Ich glaube, dann ist es in der Regel schon so, dass man sich vorher einen Saisonplan macht und überlegt, was laufe ich in dem Jahr und wie passt es dann auch alles irgendwo zusammen, dass man irgendwie seine Regenerationsphasen hat und so weiter.
Das Rennen aussuchen, was für eins und so weiter.
Genau, das Rennen aussuchen, auch was sind Gebirge, die einem attraktiv vorkommen. Also für mich war klar, ich will irgendwann mal beispielsweise dieses Kaiserkrone Sky Race laufen, weil ich einfach den Wilden Kaiser als Gebirge sehr mag. Dann fängt man meistens schon auch wirklich an, über den Winter diesen Grundlagenblock zu trainieren, den quasi, ich nenne es jetzt einfach mal so, normale Traillaufende auch trainieren, die da ambitionierter unterwegs sind, einfach um diese Grundlagenausdauer zu haben. Und irgendwann fängt man dann aber schon an, sehr, sehr spezifisch sich auf die Rennen vorzubereiten. Meistens ist es bei den Sky Races nämlich schon so, dass die ein extremes Höhenprofil haben. Also jetzt auch wieder Beispiel Kaiserkrone, da sind es 25 Kilometer, aber 2700 Höhenmeter. Also viele Höhenmeter auf eine relativ kurze Distanz. Bei vielen Trailläufen hast du die Höhenmeteranzahl eher verteilt auf eine Marathondistanz. Heißt, ich muss dann schon irgendwann mir auch mein Streckenprofil anschauen und wenn ich da merke, okay, ich habe jetzt irgendwie einen Anstieg von 1200, 1300 Höhenmeter am Stück, dann versuche ich schon auch ganz spezifisch drauf zu trainieren, dass ich mehrmals am Stück auch diese Anstiege laufe. Gleiches mit den Downhills oder mit den Gradpassagen. Es wäre natürlich blöd, wenn ich da oben überrascht werde, zum ersten Mal dann quasi in einem Klettersteig oder Stahlseil versicherten Gelände stehe und mich super unwohl fühle, da jetzt mit Speed drüber zu laufen, dann wird es auch richtig gefährlich. Deswegen würde ich schon auch einfach sagen, dass dieses Skyrunning-Thema extrem viel Erfahrung braucht und einfach extrem viel Vorbereitung auf die einzelnen Rennen. Also würde auch immer empfehlen, vorher dann mal einen Streckencheck zu machen. Je nachdem, wie lang die Strecke ist, sich das mal zu unterteilen auf ein, zwei Tagesetappen, sich das anzugucken. Wie wohl fühle ich mich da, um auch einfach den Kopf vorzubereiten? Weil es ist immer eine Kombination aus einer körperlichen und einer mentalen Vorbereitung.
Und wenn das Rennen dann ansteht, was isst du dann die Woche vor, den Tag vorher? Wie bereitest du dich davor vor? Gehst du da das Höhenprofil nochmal durch? Ich habe so das Bild im Kopf von der Tour de France-Fahrer, die dann so dieses alles, die den Streckenabschnitt im Kopf nochmal durchgehen und die Bilder dazu haben.
Ja, also man macht sich schon immer so eine Rennstrategie zurecht oder legt man sich zurecht. Und ich teile mir dann auch schon das Rennen gerne mal in Abschnitte ein. Also dass ich ungefähr weiß, hey, auch mit meinem Trainer zusammen, den und den Uphill sollte ich wahrscheinlich in der und der Zeit laufen. Manchmal sind es auch Herzfrequenzzonen, dass ich sage, ich möchte gar nicht über den und den Pulsbereich hinaus pushen, weil ich dann beispielsweise weiß, dass ich im technischen Bereich nicht mehr konzentrationsfähig genug bin. Also es bringt ja nichts, wenn ich die ersten 1300 Höhenmeter voll auf Anschlag laufe und dann stehe ich oben im technischen Gelände und bin überhaupt nicht mehr konzentriert. Also heißt, ich lege mir schon eine ziemlich genaue Strategie zurecht, wo ich mir das Rennen einteile. Und das ist auch ganz, ganz wichtig für die Verpflegung. Also, dass ich weiß, wie viel Flüssigkeit und Kohlenhydrate nehme ich über das gesamte Rennen zu mir und wie teile ich das dann eben auf. Also, da macht man sich schon eine ziemlich genaue Rennstrategie sozusagen und das eigentlich immer anhand Länge und Höhenprofil.
Und dann am Tag vorher 2 Kilo Spaghetti Bolognese oder was steht da an?
Oh, das ist auch ein Hot Take, weil ich glaube, da hat jeder so seine ganz eigene Vorgehensweise. Ja, ich weiß, in den ganzen Ausdauersportarten hat sich's voll etabliert, dieses Carbo-Loading, auch bei den großen Veranstaltungen, Berlin-Marathon und so, gibt's dann immer Pasta-Party und so. Ehrlicherweise fängt es bei mir immer schon früher an. Also ich schaue eigentlich, dass ich so 3-4 Tage früher schon anfange, wirklich sehr kohlenhydratelastig zu essen, um die Speicher zu füllen. Und dann am Tag selber vorher habe ich aber die Erfahrung gemacht, wenn ich da meinen Magen-Darm-Trakt nochmal komplett überlaste, dann ist es auch nicht gut für einen Renntag. Aber wie gesagt, da muss jeder echt für sich selber einfach ausprobieren, was geht gut und auch im Training schon ausprobieren. Also gerne auch vorher mal ausprobieren, wie ist die Verpflegung während dem Rennen. Also ich fahre wirklich immer ziemlich gut, das dann eigentlich so einen Tag vorher fast schon wieder ein bisschen runterzufahren. Und dann gibt's morgens eigentlich je nachdem, wann die Startzeit ist. Aber wenn es irgendwie, weiß nicht, zwischen 6 und 9 irgendwann Startzeit ist, dann stehe ich meistens so 2, 2,5 Stunden vorher auf. Dann gibt's direkt irgendwie eine Reiswaffel mit Honig und einen Tee. Und dann bin ich eigentlich gut gepreppt, weil ich dann während dem Rennen eh nochmal viel zu mir nehme.
Und dann geht's an die Startlinie. Mhm. Und stellst dich dann ganz vorne hin in den ersten Pulk oder ins Mittelfeld oder wo hältst du dich da so auf oder was ist dann so deine Strategie?
Es kommt natürlich schon noch darauf an, was ist es für ein Rennen. Und ich meine, ich bin ambitioniert unterwegs, aber eben kein Profi. Ich lebe nicht davon. Und jetzt beispielsweise bei dem Kaiserkrone Sky Race, da ist es ein super starkes Starterfeld. Da sind Profis mit am Start einfach. Und dann macht es da in der Regel eigentlich auch wenig Sinn, jetzt in der allerersten Reihe mitzustehen und dann irgendwie, keine Ahnung, nach den ersten 2, 3 Kilometern irgendwie überrannt zu werden. Ich glaube, da muss man sich selbst einfach ganz gut einschätzen. Deswegen, ja, je nach Veranstaltung, es macht natürlich schon auch Sinn, wenn man sich irgendwo gut positioniert, weil wenn du dann deutlich schneller bist als die Läufer vor dir, dann kommt schon auch irgendwo mal dann zum Stau und dann ist es mühsam, die Leute wieder zu überholen.
Ja, ich denke mir so, wenn man jetzt an einer technischen Passage ist, dann kann man ja häufig auch gar nicht überholen oder nicht richtig überholen.
Voll. Und auch da vielleicht so ein kleiner Appell an alle, die das hören, nehmt da einfach auch bitte Rücksicht aufeinander, weil vor allem bei den großen Trail-Veranstaltungen passiert es mittlerweile echt ganz oft, dass jeder dann in seinem eigenen Film ist und ist ja schön, wenn auch jeder ambitioniert ist, aber da geht manchmal dann fast so ein bisschen ja die Menschlichkeit verloren, weil jeder einfach nur auf sich schaut und da entstehen dann auch teilweise echt kritische Situationen, vor allem in den technischeren Abschnitten. Deswegen, wenn ihr auch hört, dass hinter euch jemand ist, der deutlich schneller ist, dann nehmt euch die 5 Sekunden und lasst die Person einfach vorbei. Es wird am Ende, vor allem auf den Distanzen, keinen Unterschied machen. Und andersrum genauso, wenn man jemanden überholt, dann überholt halt nur da, wo es auch gut geht, vor allem bei den Sky Races.
Das stimmt, kleiner Appell, nicht nur in den Rennen, sonst auch.
Ja, wahrscheinlich, sonst das Gleiche.
Sonst fühlt man sich oft so gestresst. Ich denke mir so, okay, wenn ich die ganze Zeit jemand hinter mir habe, das macht mich ja auch irgendwie fertig.
Voll. Ist beim Radfahren doch eigentlich auch so,
ja,
oder?
Ja,
beim Radfahren ist es doch ganz krass.
Ja.
Oder dann überholst du die Person und
dann gibt er Gas.
Ja, ach, genau. Dann kann dieser aber nicht auf sich sitzen lassen und du willst aber gerade eigentlich nur dein Tempo fahren. Das ist total nervig.
Aber verlassen wir mal kurz die Rennatmosphäre und tauchen mal ein, was man eigentlich dafür braucht. Mhm. Also wir sind ja Ausrüstungsanbieter.
So ist es.
Ich selber bin ja ein ziemlicher Ausrüstungs-Nerd, so würde ich mal sagen. Deswegen habe ich besonders viel Spaß an dieser Episode des Podcasts über die Ausrüstung.
Ja.
Was hast du da so dabei?
Also grundsätzlich kann man schon sagen, es orientiert sich stark an der Trailrunning-Ausrüstung.
Aber nimm mal den Run jetzt im Kaiser als Beispiel, weil ich glaube, der steht da so symptomatisch für ein ganz gutes Rennen mit glatter Passagen und so weiter. Was hast du da alles dabei?
Ja, perfekt. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir es mal so ein bisschen nach den Kategorien durch. Also Thema Schuhe, mega wichtig. Es unterscheidet sich vor allem wirklich krass zu normalen Laufschuhen und schon auch nochmal so ein bisschen zu den Trailrunning-Schuhen. Muss man natürlich für sich selber entscheiden, ob man dann so einen spezifischen Nischenschuh auch haben möchte. Aber was die wesentlichen Unterscheidungen sind, es geht weg von dem allgemeinen Laufsporttrend, dass alles quasi immer mehr geschäumt wird und immer weicher ist und auf immer mehr Komfort und Rebound ausgelegt ist. Ganz einfach deswegen, weil du natürlich Feedback vom Untergrund haben möchtest. Also wenn du jetzt irgendwo oben über einen Grat schnell kraxelst, möchtest du natürlich Feedback haben, stehe ich gerade stabil, stehe ich gerade irgendwo blöd auf einer Spitze, im Downhill dann ganz genauso. Also die Schuhe sind deutlich weniger geschäumt, sind deswegen einfach ein bisschen härter und weniger auf Komfort ausgelegt.
Also weniger diese fetten Sohlen, was man gerade sieht, kann man sich
genau,
das so vorstellen?
Genau, weniger diese ganz fetten Sohlen und diese ganz fetten Schäume. Dann sind die Schuhe meistens auch ein bisschen kompakter geschnitten. Also die Zehenbox vorne ist vor allem meistens ein bisschen kompakter und hat einfach den Hintergrund, dass ich präzise auf Stufen treten kann. Manchmal haben die sogar vom Obermaterial her ein etwas robusteres Gummimaterial, damit da ein leichter Aufprallschutz ist oder wenn ich halt eben Felskontakt habe, dass ich mich nicht gleich irgendwie verletze oder einen Stein durchstechen kann. Und die Außensohle hat eine Gummimischung, die eben auch auf Fels einen extrem guten Grip hat. Also auch wenn der Fels mal feucht ist oder nass ist. Ist jetzt nicht so wie bei Zustiegsschuhen, dass die vorne eine Climbing Zone haben, aber das Gummimaterial ist meistens einfach so ausgelegt, dass es halt einen guten Grip hat. Das ist eigentlich so der Kernunterschied bei den Schuhen.
Es fehlt auch Vibram, oder? In dem Bereich inzwischen, oder?
Ja,
das ist
genau.
Schon ziemlich Nummer eins eigentlich bei den Sohlen.
Ja, und ich muss schon ehrlicherweise sagen, also das ist jetzt gerade hier wirklich eine absolut neutrale Bewertung, einfach aus meiner Erfahrung raus. Hier hat niemand irgendwas gesponsert. Aber ich muss schon sagen, dass ich mit den Vibram-Sohlen, egal über welches Schuhmodell wir gerade reden, deutlich mehr Grip habe, vor allem wenn es feucht wird auf einem Fels, als mit allem anderen. Ist einfach so.
Und was ist so deine Lieblingsmarke bei den Schuhen? Haus raus.
Also den Kaiser Krone laufe ich jetzt mit Mammut, mit der neuen Serie, die da rausgekommen ist. Ich bin davor aber eigentlich überwiegend schon auch viel Dynafit gelaufen, weil die halt ehrlicherweise schon auch aus diesem Sport sehr stark kommen und dieses Schnellsein in der DNA haben und vor allem diese Alpine-Serie, die ist einfach wie dafür gemacht. Man muss aber auch sagen, dass Merrell da wahnsinnig einen guten Job macht. Die sponsern ja auch die komplette Skyrunning-Serie und bauen halt auch wirklich extra Schuhe da dafür. Also das war immer so die Auswahl, die ich da bisher gelaufen bin. Aber es ist wirklich spannend, weil es gibt wirklich dann Trailschuhe für Ultradistanzen, wo ich da komplett andere Marken irgendwie vorziehen würde. Also da bin ich dann schon sehr spezifisch in diesem Skyrunning-Bereich einfach unterwegs.
Okay, Schuhe, glaube ich mal das wichtigste Utensil, das man so braucht.
Voll.
Was schaut es ansonsten aus mit Ausrüstung, Stöcke und Rucksäcke?
Genau, also vielleicht noch ganz kurz vorher, Thema Bekleidung ist einfach möglichst leicht und funktional und vor allem irgendwie wandelbar. Also ich habe da gern dann wirklich auch so Windbreaker dabei, die aber trotzdem eine Wassersäule haben. Also die nicht nur Windbreaker sind, sondern auch einen gewissen Wasserschutz. Weil klar, wenn wir über technisch anspruchsvolles, hohes Gelände reden, dann haben wir halt einfach diese normalen alpinen Gefahren auch mit dabei.
Große Temperaturunterschiede, schnelle Wetterstürze.
Voll, genau das. Und darauf muss halt die Kleidung auch angepasst sein. Und Thema Ausrüstung. Auf jeden Fall irgendwas, wo ich meine Utensilien verstauen kann. Viele laufen diese Sky Races auch oftmals einfach nur mit so einem Laufgürtel. Aber auch da ein kleiner Appell, orientiert euch nicht immer an der Spitze vom Feld oder an den Profis. Man sieht halt voll viele Bilder von den Veranstaltungen, wo dann die Profis einfach nur mit Tanktop, kurzer Hose und so einem Laufgürtel unterwegs sind. Ja, weil die halt diese 30 Kilometer und knapp 3000 Höhenmeter dann in 3,5-4 Stunden laufen. Aber das ist halt nicht der Mainstream oder die Masse. Und wenn du dann halt irgendwie 6-7 unterwegs bist oder 5, reicht auch schon, dann brauchst du in der Regel halt einfach ein bisschen mehr Equipment. Deswegen, da muss man schon einfach schauen, was passt für einen. Aber ich habe in der Regel trotzdem einfach eine leichte Trailweste dabei, wo ich dann alles verstauen kann. Stöcke habe ich meistens schon auch dabei, vor allem wenn es längere Uphill-Passagen sind, weil die einfach super viel Kraft sparen können. Man muss aber auch dazu sagen, schaut, dass eure Ausrüstung genügend Bewegungsfreiheit bietet. Weil eine klassische Trailrunning-Ausrüstung, da brauchst du vor allem Bewegungsfreiheit ab der Hüfte abwärts, klar. Aber vor allem bei den Sky Races, wo ich auch mal meine Hände mit dazu nehme, wir haben es ja vorhin bei diesen Regeln auch gehört, wir haben durchaus mal Kletterpassagen bis zum zweiten Grad, wo ich dann auch meine Hände auch brauche. Das ist echt wichtig, dass ich Bewegungsfreiheit habe und dass mich da nichts irgendwie einschneidet oder behindert. Also genau, deswegen, das wäre so das Wichtigste noch auf der Ausrüstungsseite plus halt Safety Equipment.
Genau, Safety Equipment ist ein guter Punkt. Ich kann mich erinnern an einen Wettersturz beim Zugspitz Ultra vor einigen Jahren. Ich glaube, da wurden diese ganzen Sicherheitsvorkehrungen nochmal erhöht.
Ja.
Was muss man da heute alles dabei haben?
Also es gibt eigentlich für jede Veranstaltung immer ein Pflichtequipment. Das wird auch kurz vorher gerne mal nochmal geändert oder freigegeben, je nach Wetterprognose. Aber meistens ist es so, dass auf jeden Fall Erste-Hilfe-Set, auf jeden Fall irgendein GPS-Gerät, in der Regel eigentlich auch ein Handy, was vollgeladen sein muss mit entsprechend abgespeicherten Notfallnummern. Manchmal ist sogar wirklich echt irgendwie eine Uhr, also quasi irgendein GPS-Gerät mit vorgeschrieben und eben Schlechtwetterkleidung. Also zumindest dann Armlänge, Beinlänge. Und eben im Erste-Hilfe-Set sollte auch immer eine Rettungsdecke mit dabei sein. Die Trailwesten haben meistens auch einfach eine SOS-Pfeife schon mit dabei. Das ist so die Standard-Safety-Ausrüstung, die eigentlich immer verlangt wird.
Und gibt es auch sowas wie GPS-Tracker, wo deine Zeit getrackt wird? Oder wie läuft das?
Genau, du hast an der Startnummer meistens, hast du wie so eine Art Chip mit dran und du läufst ja an verschiedenen Punkten im Rennen durch so Zeitmessfallen und spätestens da wirst du dann auch immer nochmal getrackt. Und was vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen ist, deswegen der große Unterschied, laufe ich gerade in eine Veranstaltung mit einem Rahmen oder laufe ich gerade ein freies Projekt einfach für mich? Weil bei einem offiziellen Sky Race, was als Veranstaltung läuft, da sind an den kritischen Punkten, wie gesagt, immer Leute von der Bergwacht, die diese Punkte dann auch absichern. Sollte da doch mal jemand abstürzen, sollte da jemand sich gerade nicht gut fühlen, dann sind die da, haben warme Sachen dabei, haben irgendwie Sicherungssachen dabei, um dich da auch heil wieder runterzubringen. Das Ganze hast du ja nicht, wenn du ein freies Projekt machst. Also wenn man sich jetzt was anschaut, irgendwie jetzt auch bei mir daheim in Karwendel gibt es ganz, ganz viele Skyrunning-Routen. Wenn man die aber halt frei macht, muss man sich einfach bewusst sein, wie bei einer normalen Bergtour oder beim Klettern auch, hey, da ist dann halt im Worst Case niemand und ich bin für mich allein verantwortlich.
Ist doch irgendwie ein cooles Gefühl.
Voll.
Also ich liebe das.
Und das macht auch den Reiz aus, ehrlich. Das ist, wenn du mich fragst, hey, warum eigentlich? Ich glaube, es gibt immer auch viele negative Kommentare zu dem Thema so. Hey, warum muss man sich in den Bergen so abhetzen? Für mich hat das halt nichts mit Hetzen in dem Sinn zu tun. Ich liebe dieses Gefühl, diesen Flow-Zustand, sich schnell in einem technisch anspruchsvollen Gelände zu bewegen, weil man da einfach so fokussiert ist, alles ganz sensibel um sich herum wahrnimmt. Also du spürst den Wind ganz anders, du hörst Geräusche ganz anders, du nimmst, deine Rezeptoren im Körper sind viel feinfühliger, du merkst sofort, wenn du irgendwo das Rutschen anfängst, wenn irgendwo vielleicht ein Griff auch nicht hundertprozentig fest ist. Also du bist viel sensibler unterwegs, als wenn du langsamer unterwegs bist. Und das ist das, was es für mich eigentlich ausmacht.
Kann ich total nachvollziehen. Man ist ja auch in so einer Dauerkonzentrationsphase und dann in so einer eigenen Welt immer so lange Zeit. Das ist ja auch immer eine Situation.
Ja, und es hat schon viele Parallelen zum Klettern, oder?
Ja, total. Ja. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich bei jeder Sportart so, wenn du da an die Grenzen gehst, dann bist du in solchen Situationen. Und ich glaube, das Besondere ist ja nochmal, aus meiner Sicht, dass man ja, wenn du jetzt normal Fahrrad fährst dann oder Rennrad fährst, dann ist es auch anstrengend oder es ist auch gefährlich, wenn du beim Bergabfahren bist oder im Straßenverkehr bist. Du kannst immer mal einen Fuß auf den Boden stellen und bist in Sicherheit und das hast du halt bei diesen Sportarten häufig nicht.
Ja.
Und das ist eben so dieses Besondere.
Ja, und auch die Möglichkeiten, die sie hier geben. Also ich glaube, da spreche ich dir wahrscheinlich auch aus der Seele, aber die Möglichkeiten, die du plötzlich hast, wenn du dich so schnell vorbewegst, was du an einem Tag auch machen kannst, was sonst plötzlich irgendwie, weiß nicht, 2-3 Tagesrouten wären, die dann plötzlich innerhalb von einem Tag gehen, weil du dich halt eben schnell irgendwie fortbewegst. Und ich glaube, da können auch viele Gleitschirmflieger das mitfühlen, weil es für die dann halt immer der Abstieg ist, der schneller wird. Aber einfach, ja, dieses Geschwindigkeitsthema macht vieles möglich.
Das stimmt. Lass uns nochmal zurückgehen in das Rennen, wo wir vorhin stehen geblieben sind.
Ja, gern.
Was nimmst du so mit für die Verpflegung für unterwegs?
Es ist bei mir eigentlich immer ein Mix aus flüssigen Kohlenhydrate in Form von einem Drinkmix und Gels. Damit fahre ich immer gut, weil ich dann ganz genau weiß, wenn ich die halbe Liter Flask jetzt zu mir genommen habe, dann hat die XY Gramm an Kohlenhydrate in Kombination mit dem Gel, dann habe ich in Summe so und so viel Gramm Kohlenhydrate zu mir, kann es ganz genau kalkulieren und ich weiß, dass ich die Sachen auch vertrage. Aber da ist jeder komplett unterschiedlich. Ich kenne viele auch aus meiner Bubble, die können das nicht, die nehmen einfach einen Riegel zu sich und essen den dann halt früher, weil der dementsprechend länger braucht, bis er im System wirklich wirkt. Aber sie wissen dann halt safe, dass sie es vertragen. Deswegen, da muss jeder, glaube ich, so ein bisschen für sich austesten, was gut funktioniert.
Gibt es dann auch, wie bei dem Rennen jetzt im Wilden Geiser, auch Verpflegungsstationen zwischendrin?
Genau, also bei den offiziellen Veranstaltungen hast du eigentlich immer irgendwo eine Labestation, wo du rein theoretisch auffüllen könntest oder dann auch was dort nehmen kannst. Allerdings muss man da halt auch schauen, hey, ist die Marke, die die da anbieten, habe ich die schon mal probiert? Vertrage ich die vor allem auch unter Belastung? Also, ist ein guter Tipp, weil es gibt wirklich, ich hatte schon 1-2 Rennen, wo ich einfach dermaßen Magen-Darm-Probleme hatte währenddessen und es gibt nichts Unschöneres, als wenn dich das ereilt. Das
kostet Energie.
Brutal viel Energie.
Ja, das glaube ich. Apropos Energiekosten, was ist aus deiner Sicht in einem Rennen für dich das Herausforderndste? Ist es der Kraftaufwand, also der physische Kraftaufwand, oder ist es eher so die mentale Seite, die stark sein muss?
Boah, das ist eine spannende Frage. Es kommt natürlich auch voll drauf an, wie das Rennen läuft. Aber ich muss sagen, eigentlich der Punkt, bis es dann losgeht. Weil so diese...
Die Anspannung vorher, meinst du?
Ja. Also so die Nacht davor und auch so diese ein, zwei Stunden davor, wenn man dann im Kopf noch tausendmal durchgeht, ob man wirklich alles dabei hat und dann auch an der Startlinie und dann sind ja meistens da die Moderatoren, die noch irgendwie aufheizen und ja, jetzt geht's los und überall sind Leute. Selbst wenn es ja jetzt für mich als ambitionierten Hobbyathleten da um nichts geht, aber klar hat man seine eigenen Ambitionen und dann ist schon auch immer da eine gewisse Anspannung da. Und wenn man dann im Rennen ist, dann ist, wenn es gut läuft, meistens auch eigentlich alles immer cool. Ich bin ein wahnsinniger Uphill-Mensch, also ich laufe einfach wirklich gerne berghoch und dann auch in einem technischen Segment. Ich muss dann einfach echt immer schauen, dass ich in den Downhills wirklich sozusagen alles zusammenhalte und da dann, ich kann ja in sich schnell laufen, aber das kostet mich eigentlich dann so mit am meisten Kraft.
Kann ich gut nachvollziehen. Aber hast du nicht mal so einem Rennen so ein mentales Thema gehabt? Also man sagt ja oft beim Sport, der wichtigste Muskel ist eigentlich das Gehirn oder der Kopf, dass sozusagen der funktionieren muss. Hast du nie mal so gehabt, oh, jetzt, das ist so eine Überwindung, irgendwie weiterzumachen, obwohl die Beine eigentlich noch können? Hast du eigentlich nie so die Situation gehabt?
Ja, das ist das Schöne an den Skyrunning-Veranstaltungen, dass die meistens nie so lange dauern, dass man an den Punkt kommt.
Also es sind weniger so Ultra-Veranstaltungen, die dann halt über 20 Stunden oder so gehen. Oder?
Genau, deswegen, also diese offizielle Regel war ja auch Finishzeit unterhalb 16 Stunden und so. In der Regel dauern die wirklich alle nicht so lang. Es gibt da schon auch Ultradistanzen, keine Frage, aber es ist quasi jetzt nicht unbedingt die Regel. Bei den Ultras voll oder auch bei meinen sonst freien Projekten, die dann irgendwie auch mal irgendwie 19, 20 Stunden dauern, 100%. Also tiefes Tal, absolut, wo man sich dann mal voll durchkämpfen muss und einfach sagt, ich kann jetzt einfach sitzen bleiben, dann ist alles entspannt. Also da ist es immer da.
Was war so dein härtestes Erlebnis? Das war das, du hast ja gerade schon gesagt, so also Magen-Darm ist ziemlich heftig unterwegs.
Ja, genau. Also ich hatte bei einem Rennen einfach wirklich mal sehr große Magen-Darm-Schwierigkeiten. Das war sehr hart. Ansonsten, ich habe mal so ein Trailrun-Everest-Ding gemacht, wo ich quasi die Höhenmeter von Mount Everest, also diese knapp 9000, hoch und auch wieder runtergelaufen bin. Es gibt ja viele Formate, wo man einfach hochläuft und mit der Gondel wieder runterfährt. Und ich habe aber gesagt, wenn ich es mache, möchte ich es auch wieder runterlaufen. Und da waren dann einfach irgendwann diese Downhills so extrem fordernd, auch für die Gelenke, dass das dann ein hartes Zusammenspiel war, auch mit der mentalen Komponente. Sich einfach zu sagen, also auch zu hinterfragen, warum mache ich das hier eigentlich gerade? Ich würde sagen, das war somit die härteste Erfahrung bisher, ja.
Okay. Und gehen wir nochmal zurück zum Rennen. Jetzt geht es dann langsam auf die Zielgerade. Ja. Findest du dann immer so die schönsten Momente? Oder was war so dein schönster Moment? Oder ist es dann so zwischendrin, wenn du irgendwo oben bist oder wenn du die Aussicht mal kurz genießen kannst? Erzähl mal von deinen schönsten Erlebnissen.
Boah, also ich muss schon sagen, was bei den Sky Races einfach oft extrem schön ist, die starten ja einfach in der Früh. Und bis du dann oben irgendwo in einem technischen Gelände bist, also klar, je nachdem welche Jahreszeit, aber hast du halt meistens noch so eine ausfadende Morgenstimmung. Wenn du dann irgendwo meistens ja in einer atemberaubenden Bergkulisse bist, ist es schon ein Hammergefühl. Also einfach zu wissen, man ist jetzt hier oben, man spürt gerade sich selber auf eine extreme Art und Weise. Das ist ein unbeschreibliches Gefühl, wenn dann das Wetter auch noch passt und da irgendwie auch gute Stimmung ist. Meine ansonsten auch, je nach Events, teilweise gibt es ja auch wirklich richtige Stimmungsherde und wenn du dann im Rennen bist und du merkst, es läuft und Leute feuern an, richtig cool. Und klar, Finishline ist immer ein besonderer Moment, wenn du sie erreichst und zufrieden mit dir bist, gibt nichts Schöneres und ich glaube, das ist auch das, was dann die Leute es immer wieder neu starten lässt. Und du sagst, boah, es waren jetzt eigentlich solche Strapazen, aber ein paar Wochen später steht man wieder in so einer Startlinie. Naja, genau deswegen.
Ja, das hat schon so ein bisschen Suchtthema.
Voll.
Wenn du auf so einem Grat unterwegs bist und läufst, das ist ja eigentlich auch saugefährlich. Man hört ja eigentlich relativ wenig, dass jemand mal abstürzt oder jemand mal stirbt. Bei solchen Rennen, zumindest bekommt man das wenig mit. Liegt es daran, dass die Leute eben sehr genau wissen, was sie da tun, weil das dann doch irgendwie schon ein harter Kern ist? Oder woran liegt das, denkst du?
Ja, ich denke, das hast du ziemlich gut beschrieben. Es liegt eigentlich genau daran, dass die Leute, die dann solche Rennen auch offiziell laufen oder auch solche Projekte machen, meistens dann schon einfach gut informiert sind und wissen, worauf sie sich einlassen, entsprechend vorbereitet sind und auch irgendwo eine Erfahrung haben in dem Bereich. Und bei den Events muss man schon noch dazu sagen und auch einfach echt großes Dankeschön an alle freiwilligen Helfer, die da mithelfen. Teilweise sind es dann auch proaktiv die Streckenposten, die einfach sehen, okay, wenn da jetzt schon jemand ankommt mit Krämpfen und sich da aufdehnt und sonst was, bevor er überhaupt in den technischen Abschnitt geht, dass die dann auch einfach irgendwann mal proaktiv sagen, wir müssen dich gerade hier aus dem Rennen nehmen, weil das Risiko einfach zu groß ist. Oder Cut-Off-Zeiten ist ja auch so ein Thema. Wenn du einen gewissen Punkt an der Strecke nicht zu einer gewissen Zeit erreicht hast, wirst du einfach aus dem Rennen genommen, weil klar ist, wenn du mit der Zeit weiterläufst, wird es irgendwann ein sicherheitsrelevantes Thema. Und ich glaube, all diese Maßnahmen tragen bei den Rennen dazu bei, dass es eben wenig bis gar keine wirklich sehr tragischen Unfälle gibt. Ich glaube, was an der Tagesordnung ist, ist so diese klassische Skyrun/Trailrun-Verletzung, Bänderrisse, klassisch umknicken. Davor ist man selbst als Erfahrener nicht gefeit, einfach mal blöd irgendwo aufzutreten oder halt einen Stein irgendwo reinzubekommen. Das gehört einfach dazu.
Ja, verstehe. Würdest du sagen, das ist schon, du hast ganz am Anfang gesagt, dass es ein Bereich ist, der sich sehr stark entwickelt, also eine Nische innerhalb des Trailrunnings, wo wahrscheinlich passt es ja am besten, so haben wir uns ja geeinigt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, vor einigen Jahren war das so, okay, man muss mal einen Marathon gelaufen sein. Und irgendwann musste man so einen Ultramarathon gelaufen sein. Mhm. Dann kam irgendwie dieser ganze Rennradboom, da musste man mal
den Ötztaler gefahren sein
oder hier München zum Gardasee an einem Tag und so weiter. Und dann kam so der Trailrun-Thema und jetzt kommt das Skyrun-Thema.
Also ich gehe voll mit, dass diese ganzen Ultrasachen und so immer größer werden. Ich meine, Ada Sachi und so, beste Beispiel, gell? Krass, was da für Viewzahlen auch erreicht werden. Und ich glaube, wir sehen es auch in dem Bergsteigenbereich ja voll. Leider auch irgendwie so ein bisschen an den Rettungszahlen, wie viele Leute halt einfach in Anführungszeichen extreme Sachen machen wollen, Zugspitze und Co.
Deswegen auch getrieben über Social Media.
Komplett. Und ich glaube, da könnten wir nochmal eine eigene Folge auch dazu machen, weil das leider was ist, was echt mich so ein bisschen sauer macht. Also ich sehe das zweigeteilt, weil ich sehe auf der einen Seite schon diesen riesen positiven Effekt, zu sagen, hey, voll cool, auch wir als Bergsporthändler, wir profitieren ja eigentlich davon, dass immer mehr Leute wieder in die Berge wollen. Und hey, ganz ehrlich, in meinem Teenie-Alter, und ich bin jetzt 31, da war Wandern jetzt nicht besonders cool. Wenn du jetzt mit der Family im Wanderurlaub warst, so. Aber jetzt ist ja Wandern und alles, was den Bergsport betrifft, wieder richtig, richtig cool. Hammer. Aber ich glaube, die Kehrseite der Medaille ist einfach, dass viele Leute unterschätzen, was es halt einfach mit sich bringt, ausrüstungstechnisch, vorbereitungstechnisch und Social halt dazu beiträgt, dass Sachen normalisiert werden. Alles, was man da sieht, ist halt teilweise nicht normal. Es ist wirklich auch nicht normal, einen Marathon zu laufen, geschweige denn einen Ultra. Ich glaube aber, dass bei dem Thema Skyrunning diese ganze Community oder die Bubble schon so ein bisschen davor noch gefeit ist, weil bei vielen dann zumindest diese Grenze, wenn es quasi, klingt so blöd, aber potenziell tödliche Konsequenzen hat, es schon nochmal so eine Hemmschwelle ist. Ich glaube, es ist beim Klettern oder beim Alpinklettern ja ähnlich. Auch da gibt es irgendwo einen Hype und viel mehr Leute machen das.
Aber es ist nicht so, dass es alle machen.
Hallenklettern, genau. Ja. Aber es ist nicht so, dass plötzlich jeder anfängt halt jetzt irgendwie plötzlich, keine Ahnung, 100.000 Leute Berlin-Marathon laufen oder so. Und das einfach völlig normal ist, dass jemand halt morgens vor der Arbeit einen Marathon läuft. Ich glaube, davor ist man noch so ein bisschen gefeit, weil es halt dann doch noch eine Nische mit etwas größeren Konsequenzen und auch die Hürde höher ist, wirklich damit anzufangen, oder? So würde ich es einschätzen.
Schätze ich auch ein. Ich glaube, grundsätzlich ist die Hemmschwelle ja schon niedriger, würde ich sagen, wie bei Alpinklettern oder so, weil du halt einfach diese technische Kompetenz nicht direkt mitbringen musst. Das ist halt trotzdem Laufen, ja, und ein bisschen mit Händen und so weiter.
Aber man muss nicht sichern können.
Genau, man muss nicht sichern können und so weiter, genau. Ja. Klettertechniken, spezielle braucht man nicht, Seiltechnik und so.
Voll.
Man braucht auch weniger Ausrüstung. Würde ich auch sagen, von dem her kann ich mir schon vorstellen, dass es mehr wird und auch deutlich mehr wird. Aber wahrscheinlich, wie du so auch sagst, ja, es wird jetzt nicht, dass es Veranstaltungen wahrscheinlich geben wird mit 100.000 Leuten oder so. Das ist eher schwer vorstellbar und auch in der Umgebung ja gar nicht durchführbar.
Ich glaube, wenn man eben auf dieses Massenphänomen schaut, was man schon gerade feststellt, vor allem jetzt momentan, diese Leistungsdichte wird einfach absurd. Also es ist wirklich total krass.
Das explodiert.
Ja, und wie schnell das einfach nach oben schnellt von den auch Ergebnissen her. Also Jubigrad FKT ist da einfach ein extrem gutes Beispiel, also Jubiläumsgrad Fastest Known Time. Die wurde irgendwann mal aufgestellt vor ein paar Jahren und jetzt nagelt mich nicht fest, aber da waren es halt, glaube ich, dann irgendwo im Bereich 6-7 Stunden. Dann ist es einmal richtig krass gefallen und letztes Jahr jetzt nochmal irgendwie um 43 Minuten hat Johannes Wingenfeld da eine Zeit aufgestellt mit irgendwie 4 Stunden 47, glaube ich. Was einfach absurd ist, weil normalerweise geht man diesen ganzen Grad in 7-8 Stunden, wenn man den normalen Berg steigt. Oder irgendwie Matterhorn, Zermatt, genau das Gleiche.
Mont Blanc habe ich auch neulich gelesen, mehr Rekorde in einem Jahr.
Genau. Und da ist es wirklich absurd, wie schnell das gerade geht und in welche Höhen das quasi getrieben wird.
Na gut, durch die Breite steigt natürlich das Niveau, ist logisch. Ja.
Klar, und
dann
voll.
Steigen halt auch, Spitzensportler an, die halt vorher Marathon gelaufen sind vielleicht oder so, die nur andere Trainingslehre hinter sich haben und so weiter. Also deswegen,
ja, voll.
Das ist ja oft so, wenn Tour de France-Fahrer oder Grand Tour-Fahrer jetzt im Gravel einsteigt oder im Mountainbike wie Tom Pitcock oder so,
absolut.
Dann fährt er halt vorne mit.
Wobei ich finde beim Rad, und du bist ja auch ziemlich ambitionierter Radsportler, ich finde beim Rad hat man schon immer noch so ein bisschen diese Materialkomponente. Vor allem, wenn man Sachen mit vor, weiß nicht, 5 bis 10 Jahren vergleicht, wo man ja schon sagen muss, boah, okay, es hat sich halt auch auf der Materialseite wahnsinnig viel getan, ohne die Leistung schmälern zu wollen, um Gottes Willen. Auch alle absurd, was die leisten. Aber ich finde, da hat man halt schon ganz krass diese Materialkomponente, die man vielleicht beim Laufen nicht ganz so hat.
Na, da könnten wir natürlich nochmal einen eigenen Podcast drüber drehen, weil weißt du, was die Bandbreite bei den Tour de Force Fahrrädern ist? 5.000 bis 22.000 Euro.
Ja, klar, voll.
Da ist schon eine Bandbreite da. Aber da machen wir vielleicht nochmal eine eigene Folge drüber. Ich biete mich gerne nochmal als Host an. Nein, als Gast an. Aber das ist doch ein nettes Ende. Hast du noch was, was du uns noch erzählen möchtest über das Thema Sky Races?
Nee, vielleicht nur noch eine Sache, wenn man sich jetzt denkt, hey, es klingt irgendwie trotzdem attraktiv und man ist vielleicht schon irgendwie im Trailrunning unterwegs und man möchte da mal so ein bisschen reinschnuppern und erste Schritte machen, kann man das auch irgendwo hier jetzt, sag ich mal, bei uns mehr oder weniger machen oder muss ich dann wirklich direkt jetzt, weiß nicht, Pyrenäen oder sonst was, wo jetzt dann auch dieses Jahr die WM ist? Und lasst euch da einfach sagen, hey, es gibt echt auch bei uns coole Gebiete. Also, wie gesagt, Wilder Kaiser ist eins, Karwendel geht richtig viel und ansonsten, ihr könnt es auch am Anfang einfach mal so ein bisschen kombinieren. Wenn ihr auf einer normalen Berg- oder Wandertour seid und ihr seid gerade in einem vielleicht technisch bisschen anspruchsvolleren Gelände, versucht es doch einfach mal mit ein bisschen mehr Speed zu gehen, vorausgesetzt, ihr fühlt euch wohl. Und man muss da noch nicht das Aha-Erlebnis haben, weil in der Regel hat man dann wahrscheinlich auch normale Wanderschuhe an und alles. Aber um so ein erstes Gefühl dafür mal zu entwickeln, wie ist es, wenn ich mich gerade ein bisschen schneller da fortbewege, ist es, glaube ich, einfach echt ganz gut. Und deswegen ist es so ein guter Tipp zum Einsteigen. Also holt euch das Ausdauer-Selbstbewusstsein übers normale Lauftraining und holt euch das Alpin-Selbstbewusstsein übers Bergsteigen und dann kombiniert beides miteinander und dann ist man auf einem guten Weg.
Das ist doch ein cooler Tipp und freut euch über den Muskelkater am nächsten Tag.
Ja, absolut.
Ja, Jan, vielen Dank für die Insights und damit kommen wir auch schon zum Ende. Und wie immer haben wir nochmal alles kompakt zusammengefasst in unserem Bergwissen zum Mitnehmen.
Bergwissen zum Mitnehmen.
Erstens, die International Skyrunning Federation hat 5 klare Regeln für einen Sky Race aufgestellt. Einfach erklärt ist Skyrunning dort laufen, wo andere bergsteigen. Zweitens, es braucht eine körperliche und mentale Vorbereitung auf einen Skyrun. Die körperliche Vorbereitung umfasst die Ausdauerkomponente und die Trittsicherheit im alpinen Gelände, während die mentale Vorbereitung den Umgang mit dem Risiko und Konzentrationsfähigkeit fördert. Drittens, die Ausrüstung ist ähnlich zum Trailrunning, unterscheidet sich jedoch im Detail. Die Schuhe sind beispielsweise darauf ausgelegt, präzise treten zu können und geben viel Feedback vom Untergrund. Viertens, Skyrunning startet man am besten Step by Step und holt sich die nötige Erfahrung. Die Trittsicherheit über Bergtouren, die Ausdauer über das Lauftraining. Fünftens, Gebirge wie zum Beispiel der Wilde Kaiser oder das Karwendel bieten optimale Strecken, um diesen Sport auszuüben. Man muss also nicht gleich super weit fahren. Ja, perfekt, Martin. Vielen, vielen Dank, dass du heute die Moderatorenrolle übernommen hast. Aber wir haben uns einfach gedacht, bei dem Thema konnte ich auch wirklich mit einem Selbstbewusstsein sagen, hey, ich bin da Experte genug, um was dazu zu sagen. War jetzt heute eine schöne Erfahrung für mich, das auch mal auf der anderen Seite machen zu können. Und ja, große Lob an dich. Du bist, obwohl du jetzt schon ein bisschen länger keine Folge mehr gemacht hast, auf keinen Fall eingerostet. Das lief noch richtig flüssig, alles top.
Einfach ein Thema, über das ich gern rede.
Ja, perfekt.
Dann macht's auch Spaß.
Gut, dann an euch da draußen noch der kleine Appell. Wenn euch der Bergzeit-Podcast gefällt, dann lasst gerne ein Abo und eine Review da. Wir haben jetzt seit kurzem auch ein neues Format, nämlich die Bergzeit-News. Da bekommt ihr einmal wöchentlich alles Wichtige aus der Bergsport- und Outdoor-Welt kompakt zusammengefasst in 5 bis 10 Minuten. Deswegen hört da auch gerne mal rein, lasst uns Feedback da und freut euch auch auf die ersten Videopodcast-Folgen, die dann im Juli online gehen. Bis dahin, macht's gut, habt eine schöne Bergzeit. Ciao, ciao.